Claudia predigt gleich über eine Stelle aus dem Johannesevangelium im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Da steht: Die Hochzeit in Kana. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Dort gab es auch 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste 2 bis 3 Eimer. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister. Sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar, und seine Jünger glaubten an ihn.
Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ich mir das Hochzeitsfest lese und mir so vorstelle, wie da ganz viele Köstlichkeiten auf dem Tisch stehen und wie die Menschen sich in den Armen liegen, zusammen tanzen und feiern und lachen und Toast auf das Brautpaar aussprechen, und wenn dann Benjamin auf dem Telefon steht und sein Partyhütchen aufhat, da weckt das in mir so eine Sehnsucht nach so einem Fest. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, wie schön es einfach mal wieder wäre, einfach so ausgelassen zusammen sein, unbeschwert tanzen, sich umarmen, miteinander feiern und genießen. Ich vermisse das. Und es fühlt sich einfach schon so lange her an. So Jahre her fühlt es sich an. Dieses Hochzeitsfest, von dem wir gerade gehört haben, das Benjamin vorgelesen hat, das ist wirklich schon viele, 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 viele Jahre her. Und so ganz ungetrübt war es dann auch nicht, wie wir gehört haben. Denn plötzlich ging der Wein aus, obwohl es noch einige Tage vor sich hatte. Und ihr müsst wissen, dass es damals echt so ein No-Go war. Das ging einfach nicht, dass bei einem Fest, gerade bei einer Hochzeit, der Wein ausging. Was anderes gab es nicht. Wasser war da nicht ganz so angesehen. Und einfach im Supermarkt fahren gab es auch noch nicht. Was also tun? Wie kann der Gastgeber diese Schande von sich abwenden? Diese Beschämung, die es für ihn bedeuten würde und die er wahrscheinlich sein Leben lang mit sich herumtragen müsste, dass die Leute ihm noch nachrufen, ach, dass er kein Wein mehr hatte. Was sollten sie tun? Die Weinkrüge waren leer, die Becher blieben leer. War jetzt alles hinüber, alles aus und vorbei, das Fest am Ende, die ausgelassene Stimmung am Kippen? Vielleicht hast du, wenn du das so hörst, gerade deine ganz eigenen leeren Weinkrüge und Weinbecher vor Augen. Die Dinge, die dir gerade die Freude rauben, deine Stimmung kippen lassen. Vielleicht bist du voller Motivation und Vorfreude in dieses neue Jahr gestartet. Und jetzt, so reichlich 2 Wochen später, fühlt es sich schon irgendwie so schleppend an, so kraft und so ziellos. Vielleicht fühlt es sich so an, als wäre dein Krug leer. Oder vielleicht bist du schon mit fast leeren Bechern in dieses Jahr gestartet, weil die Arbeit dich gerade erdrückt, weil die Sorgen eben nicht im alten Jahr zurückgeblieben sind. Weil der Prüfungsdruck in diesen Wochen gerade zunimmt. Weil deine Krankheit hartnäckig ist. Weil Konflikte kein Ende finden. Weil die Kontaktbeschränkungen und diese ganze Situation dich zermürben. Weil Gemeinschaft fehlt, Austausch, Abwechslung und einfach die Perspektive, wann es mal wieder anders wird. Vielleicht sind das diese leeren Krüge und Becher, mit denen wir gerade konfrontiert sind, mit denen wir zu kämpfen haben. Aber schauen wir mit dem Hinterkopf zurück noch einmal auf dieses Hochzeitsfest. Noch haben es vielleicht nicht so viele bemerkt, aber je mehr Leute vor so einem leeren Becher sitzen, desto schneller wird die Stimmung kippen. Maria, die Mutter von Jesus, hat diese Situation erkannt. Sie sieht die Not, den Mangel an Wein. Und sie hört schon jetzt dieses ungute Gerede der Leute. Haben die nicht für genug Leute geplant? Haben sie kein Geld? Haben sie Schulden? Ach, das ist doch nur so geizig. Und das arme Brautpaar ist, wenn der Wein ausgeht, ist das kein gutes Zeichen für die Ehe. So werden die Leute wahrscheinlich morgen reden, wenn heute kein Wunder passiert. Das ist Maria klar. Aber sie selbst hat auch keine Lösung für dieses Weinproblem. Aber sie geht in dieser nützlichen Lage einfach zu Jesus, der ja auch auf diesem Fest ist. Und wir wissen nicht genau, was sie von ihm erwartet. Sicher ist, sie erwartet irgendwas von ihm. Sie macht ihm keine Vorschläge, was er tun soll oder kann, sondern sie sagt einfach, was los ist. Sie haben keinen Wein mehr. Und wie Jesus dann reagiert, das lässt mich so einen Schritt irgendwie so zurückweichen und verwirrt mich irgendwie, wie er mit seiner Mutter spricht. Was willst du von mir, Frau? Das ist schon etwas harsch zu deiner Mutter. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Für damalige Zeiten war das wohl gar nicht so ungewöhnlich, diese Redeweise. Und dennoch tut es eine gewisse Distanz aus. Und erst recht, wenn man so mit seiner Mutter redet. Warum distanziert Jesus sich hier also von ihr? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich habe auch keine richtig befriedigende Antwort darauf gefunden. Möglicherweise drückt er damit aus, dass er hier nicht als ältester Sohn von ihr agiert, der seiner Mutter einen Gefallen tun will, sondern dass es hier um mehr geht. Denn eins ist klar, wenn er hier in der Öffentlichkeit zeigt, wer er ist und welche Kraft er hat, dann kommt er hinter diesem Zeichen nicht mehr zurück. Dann wird sich alles verändern. Und die Frage ist, ist das denn schon die richtige Zeit dafür? Denn nicht seine Mutter oder die Umstände bestimmen, wann der rechte Moment für sein Wirken ist, sondern allein Gott, sein Vater. Auf ihn hört Jesus zuerst. Maria scheint dieser Satz aber nicht sonderlich zu beirren und zu verwundern. Sie tut, was sie tun kann. Nachdem sie Jesus als die Situation geschildert hat, geht sie zielgerichtet auf die Diener zu und sagt, was auch immer er euch sagt, das tut. Und das machen sie dann auch. Sie folgen der Anweisung Jesu und füllen diese riesigen, diese schweren Wasserkrüge, die nach jüdischem Gesetz zur Reinigung gedacht sind. Und sie füllen sie bis zum Rand mit Wasser. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist kein leichter Job. Dieses Wunder ist nicht innerhalb von Sekunden geschehen, so einmal schütten und dann ist Wein in Hülle und Fülle da. Nein, sondern die Diener, die mussten um die 600 Liter Wasser heranschütten. Da gab es nicht einfach einen Schlauch, den man in diese Wasserkrüge hineinhalten konnte, so nach und nach, sondern sie mussten es einen Brunnen gehen, sie mussten Wasser hochziehen und dann herantragen. und es war mühsam und es dauerte. Und Liter für Liter Wasser, das sie herantrugen, hatten sie noch keinerlei Ahnung, was Jesus tun würde, wie er daraus Wein machen sollte oder was das überhaupt mit Wein zu tun hatte. Das ist Wasser. Wir brauchen Wein, haben sie vielleicht gedacht. Und wer ist dieser Jesus überhaupt? Ich habe mich gefragt, ob das mit meinen Gebeten und mit meinen Warten nicht auch manchmal so ist. Gebet für Gebet, das aus meinem Herzen kommt, weiß ich noch nicht, was er daraus machen wird. Tag für Tag, wo ich einfach das tue, was er mir gerade aufzutragen scheint und ich noch kein Ergebnis oder keine Veränderung sehe und nicht einmal ahne, was es bringen soll. Aber sie taten es, was Jesus sagte. Die Diener schütten Liter für Liter Wasser heran. Und dann irgendwann waren die Gefäße voll. Und Jesus sagte, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister. Das ist also der spannende Moment. Und wir lesen, als der Festmeister ein Stück davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, Liter um Liter, die wussten Bescheid. Der Festmeister war jedoch ziemlich verwundert und fragte sich, warum der beste Wein erst jetzt gebracht wird. Normalerweise wird es zum Anfang gebracht. Und anscheinend, oder ich könnte mir vorstellen, dass der Bräutigam auch ziemlich ratlos guckte. Ja, ich wüsste gern, wie genau das eigentlich geschehen ist. Wie Jesus es gemacht hat und wann da was geschehen ist eigentlich. Aber eigentlich ist es auch gar nicht wichtig. Sondern viel wichtiger ist, was mir dieses Ereignis über Jesus sagt. Das, wovon wir hier lesen und hören, ist nicht nur ein Wunder. Jesus ist nicht einfach nur ein Wundertäter, der unser Leben angenehmer macht und eine Party am Laufen hält. Jesus setzt hier ein Zeichen. Ein Zeichen, durch das klar wird, wer er ist. Und hinter dieses Zeichen kann er nicht wieder zurück. Er ist sich vorher bewusst, es wird Aufsehen erregen. Es wird sich herumsprechen. Und es wird Menschen geben, die sensationssüchtig zu ihm heraneilen und auf das nächste Wunder erpicht sind. Und es wird den Ärger anderer auf ihn lenken, die eine Bedrohung in ihm sehen. Aber es wird auch einige geben, die erkennen und glauben werden, was da geschehen ist. Und für sie tut er es. Wasser wird Wein. Die Krüge laufen über, die Becher können gefüllt werden, die Scham ist abgewendet. Das Feiern, Tanzen und Lachen gehen weiter. Und einige unter ihnen feiern jetzt wahrscheinlich anders. Sie feiern und tanzen und lachen jetzt nicht mehr wegen der Hochzeit, sondern weil sie das Zeichen verstanden haben, weil sie erkannt haben, wer dieser Jesus ist. Er ist Gottes Sohn. Er zeigt die Fülle und die Herrlichkeit und das Herz Gottes. Er ist der Herr über die Schöpfung, der Macht hat über diese Elemente, über diese Dinge. Er ist ihr Retter, der versprochene Messias, der zu ihnen gekommen ist und ihren Mangel, ihre Not, ihre Scham sieht und sie stillen will. Und das mittendrin in ihrem ganz normalen Leben, in ihrer einfachen Gesellschaft, eher nahbar, ansprechbar. Und sie erkennen, er ist der Gott, der mit ihnen feiert und sich von Herzen freut. Und genauso ist er der Gott, der mit ihnen durch die Krisen hindurchgeht, der hilft und ihm beisteht. Und so trinkt die Fan-Gesellschaft also diesen besten Wein und sie freut sich am Leben. Denn dafür steht der Wein sinnbildlich, für Leben und für Freude. Und Jesus schenkt hier Wein in unfassbaren Mengen. Viel mehr als überhaupt notwendig wäre. Und ich gebe zu, dass ich mich früher immer gefragt habe, warum Jesus eigentlich ausgerechnet mit so einem Zeichen anfängt. Warum vermehrt er Wein? Also es gibt doch wirklich Lebenswichtigeres, als die Fortsetzung eines Festes zu ermöglichen. Ja, vielleicht hat es ziemlich aufgegeben. Aber was mir mittlerweile bewusst geworden ist, ist, dass gerade durch dieses erste öffentliche Zeichen von Jesus dieses Zeichen deutlich macht, wozu er Mensch geworden ist, was seine Mission ist, wofür sein Herz schlägt. Es schlägt dafür, dass die Menschen leben. Dass die Menschen damals leben, dass ihr lebt. Deshalb ist genau dieses Weinwunder lebenswichtig. Weil es zeigt, dass unser Leben ihm wichtig ist. Dass er will, dass wir leben. Nicht nur jetzt, hier, 30, 70, 80, 90 Jahre, wie lange uns auch immer geschenkt ist. Jesus hat selbst einmal später gesagt, ich bin gekommen, um ihm Leben zu bringen. Leben in seiner ganzen Fülle. Und was die Leute bei diesem Fest noch nicht erahnen konnten, ist diese symbolische Dimension, die in diesem Zeichen drinsteckt. Das, was Jesus damit bereits andeutet. Wir können es sehen, weil wir wissen, welchen Weg Jesus seitdem gegangen ist. Ein Weg durch Anklage, durch Verurteilung, durch Klage, Spott und schmerzhaftes Leid. Der Sohn Gottes, der die Gastgeber von dieser Hochzeit vor Schande bewahrt hat, hat für sie selbst kein Wunder vollbracht, sondern ist den Weg der Schande für uns gegangen. Er ist ans Kreuz gegangen, wo er Strafe für meine Verfehlungen und für die Verfehlungen der ganzen Welt getragen hat. Er hat sein Blut für uns vergossen, damit wir rein werden von unseren Sünden. Als er an seinem letzten Abend, bevor er ans Kreuz ging, mit seinen Freunden zusammensaß, hat Jesus einen Becher mit Wein genommen, ihn hochgehalten, Gott gedankt und gesagt, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Die Folgen bis zum Rand gefüllten Reinigungskrüge, die symbolisieren, dass kein Wasser genügt, um den Dreck abzuwaschen, der in uns drin ist, sondern dass wir Jesus brauchen. Durch sein Blut allein werden wir voll und ganz gereinigt, von innen heraus. Er ist unser Retter, durch den wir rein vor Gott stehen dürfen, durch den wir vor Gott überhaupt treten dürfen. Und das dürfen wir feiern. Das ist das eigentliche Wunder und Geschenk, das Jesus für uns getan hat. Denn damit erwartet uns ein ewiges Leben bei Gott. In Fülle, in Vollkommenheit, wo es kein Leid, kein Mangel, keine leeren Krüge und Becher mehr geben wird. Wo wir einfach feiern werden, zusammen mit Jesus. Und wenn wir noch ein paar Jahre zurückgehen, schon viele Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Erde kam, da hat Gott sein Volk angekündigt, was er für sie bereithält. Wir können es bei dem Propheten Jesaja lesen. Und vielleicht erinnern euch diese Worte auch an das letzte Buch der Bibel, wo sie so ähnlich nochmal vorkommen. Und das bedeutet, dass uns das auch immer noch quasi vor Augen steht und auf uns wartet. Da sagt Jesaja, hier, auf den Bergtieren wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagerten Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, die Tränen von jedem abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr, unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Dank dir singen und uns über seine Rettung freuen. Das hat Gott vor. Den besten Wein bringt er zum Schluss auf den Tisch. Es ist uns nicht eingetroffen. Aber wir dürfen darauf hoffen und darauf vertrauen, dass wir eines Tages Teil dieses großen Festes sein dürfen, weil wir zu Jesus gehören. Er erwartet uns. Er will uns Freude und Leben in Hülle und Fülle und völlig überfließend schenken. Und dann, spätestens dann, werden wir wieder einander in den Armen liegen, tanzen und lachen, so unbeschwert und fröhlich wie noch nie zuvor. Und vielleicht klingt das für manch einen von euch wie so ein Vertröstung später. Aber ich glaube, dass dieses Zeichen, dieses Wunder, das Wein, was zu Wein geworden ist, dass Jesus das getan hat, um uns auch gerade jetzt Mut zu geben und Trost und Hoffnung, auch wenn wir selber noch bei einem Wunder waren. Das war das erste Zeichen. Jesus verbrachte es in Kana und Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ich wünsche euch, dass ihr an den glauben könnt, der damals euch gefüllt hat. Ich wünsche euch, dass ihr darauf vertrauen könnt, dass der für euch durch den Tod gegangen ist, auch mit euch durch alle Feste und auch durch alle Krisen geht. Dass er da ist und mit euch vor euren leeren und vollen Löchern sitzt und euch helfen will, euch beistehen will, auch jetzt. Und was es genau für jeden Einzelnen von uns bedeutet, kann ich leider nicht sagen. Aber wir haben jetzt gleich einen Moment Zeit, wo wir uns persönlich darüber nachdenken können und Gott fragen können, was für dich jetzt als nächstes dran ist. Vielleicht ist es dran, mit deinem Mangel, deinen leeren Bechern zu Jesus zu kommen. Nicht mit ausgearbeiteten Lösungsvorschlägen, sondern einfach mit deiner Not. Vielleicht ist es dran, ihm eine Chance zu geben, ihm so einen kleinen Vertrauensvorsprung zu geben und etwas von ihm zu erwarten, so wie Maria es getan hat. Vielleicht ist es dran, genau das zu tun, was er sagt, so wie die Diener es getan haben. Vielleicht bedeutet es auch, dran zu bleiben, Wassereimer für Wassereimer heranzustellen, auch wenn du noch nicht weißt, wie daraus Wein werden soll. Möglicherweise ist es auch für dich dran, darauf zu schauen, wer er ist, wie Jesus sich vorgestellt hat, was er von sich gezeigt hat, und darauf zu vertrauen, nicht auf die Umstände, sondern auf Jesus. Zu glauben wie die Jünger. Vielleicht ist es auch für dich gerade dran, die Not eines anderen zu Jesus zu bringen. Oder dich von Gott zu den Menschen senden zu lassen, die gerade so einen leeren Becher vor sich haben. Ihnen ein Wort der Ermutigung zu schenken, eine Geste des Daseins auszudrücken. Was auch immer es gerade ist, wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus uns Leben schenken will, Leben in Fülle. Und dass der Jesus, der damals auf diesem Fest war und dort alles verändert hat, dass er auch heute da ist in unserem Leben. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist. Und danke, dass du uns gezeigt hast, wer du bist. Danke, dass du uns dein Herz gezeigt hast. Und danke, dass es dein größter Wunsch ist, uns Leben zu schenken. Leben in Fülle, Leben bei dir, mit dir und aus dir. Herr, und du kennst unsere Situation, du weißt, wo wir gerade stehen, du weißt, wo wir gerade vielleicht vor so einem leeren Becher sitzen und nicht wissen, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, dass du uns zeigst, was dran ist. Dass du uns hilfst, uns Kraft gibst, uns Leben schenkst. Thank you.